die deutschen Sammlerinnen, ich will die nicht alle über einen Kamm scheren, aber die kaufen selten als Anlageobjekt. Die kaufen wirklich, weil sie sich die Arbeit ins Wohnzimmer hängen wollen und nicht, weil sie denken, die ist in 5 Jahren einfach 20% mehr wert oder 100% oder 1000% mehr wert. Und die kaufen weiterhin Kunst.
Sagt Laura Attanasio, die wir für eine neue Folge der Kunstpause getroffen haben. Laura ist Kunsthändlerin, Galeristin, um genau zu sein, und repräsentiert momentan mit der Galerie Pace eine der wichtigsten Galerien der Welt in Berlin. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Laura über eine ihrer Künstlerinnen sprechen konnten, nämlich über Alicia Quade, die seit erst wenigen Wochen den Garten der neuen Nationalgalerie mit der Goldelse ziert. Und damit herzlich willkommen in der Kunstpause, liebe Laura.
Danke, danke.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen in der Kunstpause. Wie immer starten wir mit einer kurzen Einführung zu dem Werk, über das wir gleich sprechen werden.
Heute tatsächlich unter freiem Himmel im Garten der neuen Nationalgalerie, deswegen gibt es die Hintergrundgeräusche.
Man hört also auch noch ein bisschen Vogelgezwitscher und den Wind durch die Bäume rauschen. Wir sprechen nämlich heute über die Goldelse von Alicia Quade. Es handelt sich hierbei um eine Skulptur, komplett in Gold, angelehnt an die echte Goldelse, die viel, viel größer ist, auf der Siegessäule in Berlin. Die Goldelse von Alicia Quade hat, ich habe mir sagen lassen, die Abmaßung der Künstlerin, sie ist nämlich 1,64 groß, also anscheinend genau die Körpergröße von Alicia, und ist eine, ja, quasi 1:1 Abbildung der Victoria auf der Siegessäule. Mit einem aber wichtigen Unterschied, denn die Siegesgöttin Victoria auf der Siegessäule hat Flügel, hat einen Lorbeerkranz, hat einen Adlerhelm und trägt das eiserne Kreuz. Und all diese Siegesattribute hat Alicia Quade entfernt und die Goldelse eigentlich zu einer echten Berlinerin werden lassen. Die Goldelse ist für Berlin schon eine ikonische Figur, also einmal der Name. Die Siegessäule an sich hat auch eine sehr bewegende Geschichte, stand lange vor dem Reichstag, wurde dann in der NS-Zeit umgesetzt, um die Ost-West-Achse von Albert Speer zu gestalten, und ist seitdem auch dort. Und die Goldelse ist ikonisch geworden durch die Love Parade, die wir alle ja kennen hier in Berlin. Und ja, jetzt zu dir, Laura. Ich habe jetzt genug zum Werk gesagt. Was hat es mit dieser Goldelse von Alicia Quade und der Schenkung an die neue Nationalgalerie auf sich?
Also das ist eigentlich total geplant und total spontan gewesen zur selben Zeit. Alicia und Klaus kannten sich auch wirklich schon längere Zeit, und eigentlich muss ich sagen, ich bin ja auch schon lange in Berlin und Alicia auch, waren wir sehr verwundert, dass die so wenig präsent ist in Berlin, weil Alicia zeigt ja jetzt irgendwie auf dem Metropolitan Museum in New York und hat Ausstellungen in Hongkong, aber in Berlin ist sie institutionell so wenig vertreten gewesen. Und die Schenkung, das war wirklich so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Also wir haben uns auch gefreut, dass wir als Galerie Pace, dass wir uns so einfinden konnten in den deutschen Kunstbetrieb. Und das ist mir auch total wichtig, dass ich finde, dass die Galerien auch ein gewisses Support-System für die Institutionen darstellt. Und das macht man halt nun mal durch Schenkungen, ne?
Das ist vielleicht auch ein bisschen, sagt gleich was über die Galerie Pace, die nämlich amerikanisch tickt und aufgestellt ist. Auf deinem Kopf ist momentan ein Basecap, wo drauf steht American Dream. Das heißt,
ja, das
du lebst das
Zufall,
vielleicht
ja.
auch ein bisschen. Aber tatsächlich
der ist ja gar
ist
nicht
ja
mehr
dieses,
so dreamy. Aber
dieses
ja.
Support, naja, er wird es vielleicht wieder im Herbst, hoffen wir. Ich glaube, ja. Es gibt zumindest eine Kandidatin, die das möglich machen will. Aber um darauf zurückzukommen, das ist ja schon ein American Spirit irgendwie, das Galerien, Museen auch unterstützen.
Absolut, also das kann man natürlich auch negativ sehen. Also in den das gab es ja neulich irgendwie einen großen Aufschrei, denn irgendwie 95% aller Ausstellungen in den großen Museen in New York werden mit Künstlern bestückt aus den 5 großen Galerien. Also in diese Richtung sollte das Pendel, finde ich, auch nicht ausschlagen. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass das in Deutschland auch noch so ein bisschen so pfui ist, ne, wenn die Galerien so involviert sind. Und wir wollen uns auch total zurückhalten. Das ist ja nicht so, dass wir das aufgedrängt haben, sondern wir werden gefragt und dann machen wir das auch gern. Und wir zeigen aber unsere Bereitschaft, was für die Stadt zu tun, weil die Stadt ist mir total wichtig. Wir wohnen hier, wir leben hier, die Museen sind wichtig. Aber die Galerien sind eben auch wichtig.
Man muss natürlich dazu sagen, dass Alice hier auch wirklich zur Institution Nationalgalerie einen total großen biografischen Bezug hat. Ja. Sie hat als junge Frau im Hamburger Bahnhof eine Ausstellung gehabt. Sie ist in der Sammlung Hamburger Bahnhof auch gerade zu sehen mit einer Arbeit im Dialog mit Beuys, was auch ein sehr schönes Spiel ist.
Richtig.
Also es ist sozusagen durchaus naheliegend.
Absolut.
Und hinzu kommt, man muss sich ja auch eines nochmal klar machen, natürlich diesen kritischen Aspekt haben wir ja gerade schon irgendwie angesprochen, aber von der Kulturpolitik gibt es keine Budgets für die Haushalte der Museen, wo Ankäufe dieser Natur möglich sind. Das ist einfach gar nicht mehr, also die Museen haben schlichtweg noch nicht mal Geld für Sonderausstellungen. Also das ist auch etwas, was man berücksichtigen muss, wenn man darüber spricht, wie können überhaupt Ankäufe zustande kommen im öffentlichen Museen.
Und Alicias Erfolg geschuldet, ist sie tatsächlich in der Zwischenzeit für Museen nicht mehr ganz erschwinglich.
Richtig, ja. Also da haben wir natürlich auch unseren Anteil dran. Aber eben das Zusammenspiel aus den Individuen, die Museen unterstützen, den Galerien, aber auch den Künstlern, finde ich total wichtig. Und wir haben ja zusätzlich dann auch noch die Initiative Sound in the Garden mit unterstützt, was ich auch total toll finde, weil das einfach so viele Leute in das Museum bringt und das einfach viel zugänglicher macht. Und ich finde, das ist auch bei Alicias Arbeiten so. Die sieht man und man kann sie irgendwie verstehen. Also man kann und man, es gibt, es ist natürlich, gibt es irgendwie 100 tiefere Layers in der Kunst immer. Aber ich liebe ja so Kunstwerke und Ausstellungen, die einfach jeder auf Anhieb irgendwie was damit anfangen kann.
Ich würde ergänzen, man kann sie verstehen oder sie machen einen auf etwas aufmerksam, was man im Leben nicht versteht.
Oder
zum
das.
Beispiel
oder
Zeit.
So. Ja.
Oder das.
Aber selbst wenn du es nicht interpretieren willst, hat es eine gewisse Ästhetik.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und es gibt bei ihr auf jeden Fall immer eine Geschichte, die man dazu erzählen kann, eine Art logische Story, die sie erklären kann.
Ja.
Eine Art Beipackzettel, um es mal ganz klar zu sagen.
Ja.
Sie weiß, also nichts, was sie tut, hat ja geschieht grundlos.
Ja, absolut.
Und es ist auch vor allem hier im Skulpturengarten eine wunderschöne Ergänzung, weil es nämlich bisher nur zwei Künstlerinnen gibt, die hier mit Skulpturen vertreten sind. Einmal die Daphne von René Sintenis, eine meiner liebsten Arbeiten, und dann noch Venus Nigra von Mariana Núñez del Prado und jetzt Alicia Quade. Also sie sind jetzt zu dritt und eigentlich finde ich es auch nochmal ein Punkt, der wichtig in den Museen ist, dass eben weibliche Positionen immer noch einfach nicht unbedingt omnipräsent sind, sagen wir mal so.
Absolut, das ist ja auch was Klaus Biesenbach ganz erklärt bei seinem Antritt als Status angekündigt hat und ja sein Programm jetzt auch der Gestalt, auch was die Ankäufe betrifft, verändert.
Ja, finde ich wichtig und richtig.
Aber kommen wir kurz auf die Arbeit zurück, Laura. Wenn du dieser Arbeit jetzt begegnest, hier in diesem Kontext, wie wirkt sie auf dich? Wie findest du die Umgebung der Arbeit? Was ist es für ein neuer Eindruck hier vom Skulpturengarten?
Ich habe die Skulptur, weil sie ja, also das muss man vielleicht dazu sagen, die dümpelte schon jahrelang eigentlich hier in Berlin rum, in diversen Lagern oder im Garten bei Johann König in der Galerie. Und da wurde sie nie so richtig wahrgenommen. Und das ist ja auch das Interessante bei der Arbeit. Die ist wunderschön und auch so natürlich absolut nicht in dem Werk von Alicia sofort einzuordnen. Das ist ja, finde ich, auch das Besondere bei dieser Arbeit. Und sie jetzt in diesem Kontext zu sehen, ist einfach so, als hätte sie nur darauf gewartet, da endlich aufgestellt zu werden. Und diese Positionierung war auch so interessant, weil dann 10 Leute mit Alicia und wir sind dann den ganzen Garten abgegangen. Und sie hatte aber sofort eine Vision, wo die stehen muss. Und sie steht jetzt so auf so einer erhöhten Bank. Und das ist wirklich fantastisch. Obwohl wir sie alle ins Gras stellen wollten, hat sie sich durchgesetzt und sie hatte natürlich total recht am Ende.
Und was schon ein schöner Effekt ist, du hast es vorhin gesagt, Charlotte, die echte Goldelse ist deutlich größer, aber die sieht man nie so nach.
Nee, überhaupt nicht.
Das heißt, die wirkt auf jeden Fall kleiner.
Die ist riesig.
Und grüßt über die Bäume vom Tiergarten hier herüber, aber wir sehen sie alle nur so groß wie unseren Daumen und diese Goldelse, die kann man richtig ins Gesicht schauen.
Richtig.
Und das ist auch
wirklich
toll, man kann ihr begegnen.
Ja.
Also alle, die noch nicht im Garten waren, sind hiermit dazu aufgefordert, hier reinzukommen und auch von den letzten schönen Sommertagen zu profitieren. Es gibt ja am Wochenende die Möglichkeit, hier einen kleinen Drink zu nehmen. Kommt vorbei.
Unbedingt und auch diese Sound in the Garden Events unbedingt wahrnehmen. Das ist auch total toll.
Wir wollen gerne mit dir, wie wir es immer in diesem Podcast machen, darüber sprechen, was du eigentlich machst. Denn der richtet sich auch an junge Menschen, die vielleicht noch dabei sind, einen Beruf zu finden oder für sich zu identifizieren. Erzähl uns, wie bist du überhaupt in den Kunsthandel gekommen? Was hat dich da reingezogen?
Ich habe wahnsinnig schlechtes Abitur geschrieben. Das vorweg, weil ich einfach die Schule total schrecklich fand. Also an alle, die das jetzt hören, die Schule ist total, es finden ganz viele total schrecklich. Und wollte aber unbedingt nach Berlin gehen. Und das einzige Fach, in dem ich mich damals einschreiben konnte, NC-frei, war Kunstgeschichte. Und da bin ich so reingerutscht. Ich wollte eigentlich gar nicht Kunstgeschichte studieren und fand das ehrlich gesagt auch wahnsinnig langweilig. Und habe noch ein MBA gemacht und das fand ich dann wahnsinnig interessant. Und irgendwie bin ich aber von der Kunst nicht weggekommen. Und dann habe ich halt diese beiden Sachen, dann in Kombination war das genau das Richtige für mich. Also wirklich die wirtschaftliche Seite von Kunst ist das, was mich am meisten interessiert, muss man so sagen. Und ich habe angefangen dann damals noch unter der Micha de Purie bei Philips in Berlin, war bei Mojinska in Zürich, bei Paris Projects in Berlin und dann lange bei Johann König und jetzt eben bei Pace. Und genau, das ist eigentlich so mein Werdegang. Also
du bist in einer Galerie, die 7 Standorte weltweit hat und auch eben auf unterschiedlichen Kontinenten vertreten sind. Und ich frage mich immer bei so einer großformatigen Galerie, wie funktioniert das? Also ich stelle mir, also es ist ein riesiges Unternehmen, was es seit 1960, habe ich nachgelesen, gibt und was Größen wie James Turrell, David Hockney beispielsweise vertritt. Aber kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie diese Art von Galerien, diese Megagalerien funktionieren?
Total, also es ist wahnsinnig corporate, so muss man das sich wirklich vorstellen, ja, wie eine große Firma, aber bei Pace und den Unterschied sehe ich auch ganz klar zu den anderen Megagalerien, ist wirklich sehr persönlich, nämlich gegründet wurde sie ja von Arnie Glimscher.
Dem Vater des jetzigen CEOs, Mark Glimscher.
Ganz richtig. Und Arnie ist auch immer noch total involviert und die machen wirklich den großen Effort, auf allen Ebenen erreichbar zu sein. Also sei es für Mitarbeiterinnen oder sei es für Künstler und Künstlerinnen. Und das macht so den großen Unterschied. Also der CEO ist 320 Tage im Jahr unterwegs, nur um Künstlerinnen zu treffen, Kunden natürlich auch, aber auch ansprechbar für die Mitarbeiterinnen zu bleiben. Und das ist der Unterschied zu einer, sage ich mal, anderen Corporation wie Google oder ja, alles irgendwie in der Größenordnung. Google sind wir nicht, aber alles in einer größeren Größenordnung.
Das heißt, ja, Sie sagen, trotz der Corporate-Struktur
genau,
ist die persönliche Governance führt dazu, dass es eben sozusagen nahbar, auf Augenhöhe, erreichbar, wie du sagst,
genau,
bleibt.
Genau.
Also, das ist der Spagat.
Das ist der Spagat und das rechne ich Ihnen auch wirklich sehr hoch an. Das ist wahnsinnig wichtig.
Ich erinnere mich tatsächlich an ein Interview, das ich mit Mark Glimscher mal in Basel geführt habe und das war nur um 7 Uhr morgens möglich, aber es war möglich.
Ja,
das ist genau das, was du beschreibst. Und ich habe es geliebt. Es ist ganz toll, ihm zuzuhören. Ja. Er kann unglaublich gut denken, sprechen, total, sich artikulieren. Er hat einen Mordshumor und er weiß natürlich wahnsinnig viel.
Ja, total. Und er kann wirklich in jeden Raum gehen und sich mit jedem unterhalten und das ist so eine Quality, das ist, schätze ich natürlich an den Amerikanern auch sehr. Ja, das ist der Unterschied ein bisschen. Alles ist auch immer, das Glas ist immer halb voll.
Stichwort Amerika, das finde ich interessant. Wie, also durch was kommt noch so dieser amerikanische Spirit in der Galeriewelt dann in Europa an, wenn man darüber nachdenkt, dass ihr Corporate seid, aber eben mit einem amerikanischen Duktus, auch eine vielleicht amerikanischen Vision, die ihr verfolgt?
Also ich glaube, das eine hatten wir ja schon angesprochen, ist, dass die Amerikaner auch gerne dazu bereit sind, bestimmte Dinge zu unterstützen und das auch ziemlich großzügig. Das finde ich wahnsinnig toll. Sie wollen sie bereichern jetzt auch in Tokio haben wir jetzt eine Galerie aufgemacht. Also sie bereichern eben so Orte, die vielleicht vorher auch so ein bisschen abgeschlossen waren. Und das finde ich ist in Berlin natürlich auch ein bisschen so. Also wir sind ja die ersten Internationalen, die jetzt hierher
auch
kommen.
Also würdest du sagen, das hat was mit einem Pioniergeist zu tun, mit so einem Wagniskapital?
Genau.
Auch ganz konkret Kapital.
Absolut.
Es ist ja eine Investition,
absolut,
hier, ja, jetzt in dich zu investieren, ja, und in euer Büro und in erste, ja, Projekte. Das,
ja,
sind ja zunächst mal Ausgaben.
Das sind zunächst Ausgaben, aber ich kann es ja auch nicht mehr hören, dieses Märchen, dass es keine deutschen Sammler und Sammlerinnen gibt, das ist wirklich falsch. Das ist absolut falsch. Die brauchen teilweise ein bisschen länger und vielleicht kaufen sie auch nicht in gewissen Größenordnungen, aber es ist eine wahnsinnig tolle Sammlerschaft in Deutschland da. Und denen muss man auch was bieten, mit denen muss man interagieren und das ist, ich wünsche mir, dass noch viel mehr Leute hierher kommen. Also, und auch dieses Berlin und wir lassen da niemanden so richtig rein, das finde ich totalen Quatsch. Ich würde mich freuen über jeden, der noch neu dazukommt.
Das heißt, du kannst dir oder ihr könnt euch auch als Galerie vorstellen, dass ihr vielleicht wirklich sowas wie einen Anfang hier macht und seid ihr mit Kollegen von Hauser und Wirth beispielsweise oder anderen international tätigen Galerien in Kontakt? Redet ihr mit denen über eure Berlin-Experience, die ja gerade erst anfängt?
Ja, bisher noch nicht. Ich wünschte, ich wüsste die Pläne von Hauser und Wirth, aber ich denke, dass diese Galerien schon darauf schauen, was wir jetzt machen, mhm, und wie das für uns läuft.
Für euch war es ja eigentlich ein ganz organisches, dadurch, dass ihr mit Alicia eine Künstlerin aus dem Programm, aber, ja, ich glaube, ihr habt noch mehr Künstler in Berlin, oder?
Ja, ja, wir haben, glaube ich, insgesamt 7 Künstler in Berlin.
Okay, Wahnsinn.
Ja.
Also das heißt, es war im Grunde, die Entscheidung für den Standort kam zunächst über die Anzahl der Ateliers, aus denen ihr Kunst bezieht, kann man das so formulieren?
Unter anderem, ja, das war wirklich ein Grund, ja, ja.
Und ja, wie werden die Künstler ausgewählt? Also wie kann ich mir das, wenn es sehr corporate ist, kann ich mir das vorstellen? Haben sozusagen alle ein ähnliches Onboarding, was sozusagen weltweit für alle ähnlich läuft? Oder wie?
Nee, das ist total persönlich.
Ja.
Also das ist, okay, wirklich total persönlich. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht zu viel verrate, aber die Pace war schon seit Jahren, fanden die Alicia schon toll und das ist dann so ein ganz langer Prozess teilweise. Manchmal dauert das auch, geht es ganz schnell, aber das ist wirklich so ein langes Dating. Und so wie man auch Leute verschieden datet, mhm, ist das mit Künstlern auch genauso. Mhm. Also jeder Prozess läuft total anders ab.
Okay.
Ja.
Würdest, also wenn wir jetzt deine Aufgaben hier aktuell in Berlin beschreiben, zum einen kümmerst du dich um die 7 Künstlerinnen und Künstler, die hier vor Ort sind, zum anderen, ja, versuchst du, den Draht zu Sammlern aufzubauen und zu, den hast du ja schon als, ja, als Kunsthändlerin, aber den zu verfestigen. Bist du auch sozusagen am Scouten nach Talenten?
Unbedingt. Ja, bin ich auch. Ich würde mir noch mehr deutsche Künstlerinnen und Künstler im Programm wünschen, weil ich einfach natürlich auch mit vielen gearbeitet habe, die ich total schätze oder auch viel sehe, was ich total toll finde. Also ja, das machen wir auch unter anderem, ja.
Was kannst du uns verraten über eure Pläne? Eine Galerie ist in der ersten Linie auch ein Raum,
ja,
hoffentlich. Ihr habt einen Raum schon aufgeschlagen an der Potsdamer Straße mit einer Ausstellung mit Maisha Mohammedi, mhm, während des Gallery Weekends. Und wie sind eure Pläne? Wie geht's weiter? Habt ihr schon Räume gefunden? Schaut ihr? Bleibt ihr mobil?
Ich glaube, wir haben das eigentlich recht gut gemacht, dass wir so langsam was ausprobiert haben. Durch diese verschiedenen Sachen wie der Pop-Up-Space oder die Suite Berlin, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wo jetzt mehrere internationale Galerien zusammenkommen. Und ich glaube, wir tasten uns so ran, aber tatsächlich haben wir schon Next Step geplant. Ich kann leider noch nicht sagen, was es ist, aber ich möchte auf jeden Fall in Berlin bleiben.
Wir dürfen gespannt sein,
ja,
sozusagen. Dann lass uns ein bisschen über das Projekt Suite sprechen, was, ja, während der Berlin Art Week nur für 5 Tage zu, ja, sehen sein wird. Aber was in der Konzeption ja doch sehr spannend ist, du hast gerade erwähnt, es ist gemeinsam mit anderen Galerien. Erzähl uns ein bisschen von dem Projekt.
Genau, also das ist wirklich ein fantastisches Projekt, wie ich finde, weil die internationalen Galerien mal wieder nach Berlin kommen. Und das sind Mendes Wood aus Brasilien und Marianne Ibrahim aus Paris und Ropatsch aus Salzburg und wir. Und das Besondere daran ist, dass wir jeweils einen Künstler oder eine Künstlerin mitbringen, die gepaart sind durch einen Local, mit einem Local in Berlin. Und das ist also nicht nur so eine traditionelle Ausstellung, sondern die ist begleitet durch Talks und Drinks und man kann da so wahnsinnig viel sehen und sich austauschen. Und
der, die Local, muss man sagen, ist kein Künstler, sondern ist dann eine Kuratorin,
das hatte ich vielleicht nicht genau ausgeführt. Das ist ein super interessantes Projekt, das ist bisher nicht so gibt. Ich würde mal sagen, vielleicht sollte man das sich sofort patentieren lassen, weil das Gallery Weekend hat es ja nicht gemacht damals. Und, ich könnte mir vorstellen, dass dieses so eine Initiative total interessant sein könnte in anderen Städten.
Das heißt, von diesen großformatigen Galerien gibt es in Berlin keine, die vergleichbar von der Größenordnung wie Pace sind aktuell?
Naja, wenn wir über Umsatzstärken sprechen, was wir natürlich gerne auch tun können, Ich weiß nicht, ob der transparent und bekannt ist, aber es gibt durchaus umsatzstarke Galerien in Berlin.
Unbedingt,
wir,
unbedingt.
Oder die auch. Max Hetzler denken beispielsweise.
Esther Schipper, Sprüht Magers, das sind natürlich wahnsinnig tolle Galerien, aber alle mit dem Ursprung eben in Deutschland, das ist halt so der Unterschied.
Ja, ne? Okay.
Also die haben natürlich diese Basis und die sind dann expandiert in andere Städte, aber der Ursprung lag immer in Deutschland, dieser Galerien.
Wobei sie natürlich auch alle ein extrem internationales, tolles Programm haben und davon profitiert natürlich die Stadt Berlin auch extrem, dass durch gerade Esther Schipper, Sprüht Magers, Max Hetzler ganz tolle internationale Künstlerinnen in dieser Stadt zu sehen sind.
Genau. Also wir bereichern das Ganze nur. Wir erfinden hier das Rad nicht neu und werfen diese ganze Stadt um, sondern wir wollen nur eine Bereicherung sein eben zu diesen existierenden Strukturen, die ja eigentlich schon fantastisch sind.
War das ein Thema unter den Galerien, sozusagen die Nähe zu den anderen Galerien? Guckt man da so ein bisschen, dass die Profile passen, dass man nicht zu weit weg voneinander ist? Ein paar der Galerien teilen sich auch Künstler, also sozusagen auch im täglichen Business.
Da ist Pace, ehrlich gesagt, auch, was ich sehr visionär finde, sehr entspannt, was auch die Zusammenarbeit mit anderen Galerien betrifft. Also ich finde auch, die Künstlerinnen und Künstler, die setzen sich auch immer mehr durch. Die wollen immer mehr Freiheiten. Die wollen nicht dominiert werden durch so eine Strategie, die bestimmte Galerien fahren. Und da müssen sich die Galerien eben auch anpassen. Also ich finde, das ist ein total veraltetes Modell. Ich glaube, es gibt genug Sammlerinnen und Sammler und jeder hat was anderes, was er dazugeben kann, um die Karriere des Künstlers voranzutreiben. Und da können wir uns wirklich alle nur ergänzen. Also wir sind da sehr friendly mit den anderen Galerien.
Wie sieht das eigentlich ganz konkret aus, sich eine Künstlerin, einen Künstler zu teilen? Wie löst man das? Weil am Ende die Welt der Sammler ist dann doch relativ klein, auch wenn es viele gute gibt. Man kennt sich. Wie läuft das aus, ab wenn man ganz konkret ein bestimmtes Werk verkauft? Muss man dann die Partner mit einbeziehen? Tut man das davor, danach?
Nee, das
wie finden
das
die Absprachen muss man nicht. Statt?
Die Absprachen finden, nehmen wir Alicia als Beispiel, weil es auch überall anders ist, aber Alicia trifft die Entscheidungen, welche Galerie welche Arbeit anbietet. Und mit diesen Arbeiten arbeiten wir dann. Und wir machen aber auch bestimmte Projekte zusammen, wenn es darum geht, irgendwie eine große Museumsausstellung zu finanzieren oder zu helfen oder irgendwas zu unterstützen, dann tun wir uns oft auch zusammen als Galerien. Also das ist eher so ein Zusammenspiel. Und ich weiß, die Sammlerschaft ist klein, aber am Ende halt eben doch nicht. Also zum Beispiel die französische Galerie von Alicia, die erreicht einfach Leute, von denen ich noch nie was gehört habe. Und genauso haben wir einfach wahnsinnig gute Kontakte in die USA. Und deswegen kommt man sich da eigentlich wirklich nicht in die Quere.
Also das alte Prinzip, mehr ist mehr,
ja, genau,
zählt auch hier.
Ist es so, dass die, jetzt um ein Beispiel bei Pace zu bleiben, die einzelnen Standorte auch eher dort ansässige Künstler international vertreten? Also in Berlin eher deutsche Künstler? Oder ist es total gemischt? Oder kann man überhaupt nicht so sagen?
Sehr nee, das ist total gemischt. Also wir haben einen Artist-Roster und das gilt für alle Standorte. Mhm. Und wir machen natürlich irgendwie, wir stellen natürlich auch sicher, dass auch alle Künstler dann in allen Standorten gezeigt werden. Ne? Und die irgendwie, jetzt haben wir gerade eine fantastische Ausstellung in Seoul, die jetzt gerade zur Free Seoul eröffnet hat. Da hat Leo Fan eine Ausstellung kuratiert mit seinen Arbeiten und Rothkos Arbeiten. Und das ist natürlich schon sehr spannend.
Okay, also es ist eher auch eine Fusion aller Standorte gemeinsam. Also man kann gar nicht da irgendwie einen Schwerpunkt ausmachen, sondern eigentlich eher in Dialog treten ausmachen.
Absolut.
Weil du gerade Liu Fan erwähnt hast, wir hatten ja auch kürzlich eine fantastische Ausstellung hier am Hamburger Bahnhof, kuratiert von Sam Badawi und Till Fellrath. Wenn so eine Ausstellung hier am Standort stattfindet, wir wissen alle, es ist wahnsinnig teuer, kommt das Museum, wir sind ja der Podcast der Nationalgalerie, dann auch auf euch zu und bittet euch um Unterstützung?
In dem Fall war das, glaube ich, so. Ja. Nicht bei mir, aber ja.
Ja, okay.
Also anders kann ich mir das auch schwer vorstellen, auch gerade bei zeitgenössischen Künstlern, da sind ja immer Galeristen vorhanden, jetzt auch bei Isa Genskin. Es ist ja auch mit Buchholz so gewesen, dass das auch ja nicht wegzudenken ist. Also diese Idee davon, dass Ausstellungen ohne Galerien gehen, das ist also, weil, also viele Kritiker, da denke ich immer, naja, in der Praxis ist es aber irgendwie anders gar nicht machbar. Also wie soll das auch funktionieren? Es ist immer eine gegenseitige Befruchtung, Ergänzung und auch immer ein Austausch erforderlich für solche
Projekte. Wir würden es uns ja auch anders wünschen, also dass natürlich im Bundeshaushalt oder im Senat einfach viel mehr Geld für unsere Kunstprojekte da sind, aber so ist es nicht und wir wissen uns halt irgendwie zu helfen. Ne?
Wobei wir da hierzulande schon in einem absoluten Noch-Paradies, muss man sagen, es wird immer schwieriger und je mehr die Wirtschaft runtergehen wird, desto, das ist ja alles ein System, desto schwieriger hat es der Bundeshaushalt und desto schwieriger hat es am Ende die Kulturbudgets, aber tatsächlich der Blick nach Amerika, weil wir anfangs ja über die Schenkungspolitik der amerikanischen Galerien sprachen, das ist nochmal was ganz anderes, weil es da einfach deutlich weniger Public Funding gibt und die Museen viel stärker von Privatpersonen und dann eben auch den entsprechenden Corporates oder Marktteilnehmern abhängen.
Da gibt es halt für die Sammler auch den einfachen Anreiz mit der Steuersparnis und da werden sehr viele Sachen im Museum gestiftet, ja.
Wenn wir schon über Schwierigkeiten sprechen, lass uns auch ein bisschen über den Kunstmarkt aktuell sprechen. Du hast es ja eingangs gesagt, dass du dich extrem für den Markt interessierst. Was ist dein augenblicklicher Blick auf diesen Markt? Vor einer Woche titelte die FT Weekend mit dem Umsatzeinbußen, wohlbemerkt, des Sekundärmarktteilnehmers Sotheby's 88%. Wie schaut ihr als Galerie auf das aktuelle Marktumfeld? Kriegt ihr sehr kalte Füße oder ist es im Primärmarkt vielleicht auch eine ganz andere Geschichte?
Wir sind noch relativ entspannt. Und je länger man in der Kunstwelt ist, desto mehr, oder Banker, diese Krisen machen wir leider wirklich alle 10 Jahre einmal durch. Ich muss wirklich sagen, dass das ist das auch, woran ich mich auch immer festhalte. Also es kommen immer diese Phasen wieder und es ist auch eine gewisse Marktregulation wahrscheinlich auch gewesen, die es auch immer mal wieder stattfinden muss. Bestimmte Preise sind einfach zu hoch. Da sind die Auktionen natürlich irgendwie auch maßgeblich daran beteiligt und diese Preise werden einfach nicht mehr erzielt.
Ich las in einer Analyse der Art Newspaper, dass sozusagen jetzt dieser Dip, den der Markt gerade erlebt, der wird auch dafür sorgen, dass der Markt sich von bestimmten Spekulanten befreit.
Absolut.
Und dass eigentlich die bleiben, wirklich die sind, denen es ernst ist. Kann man das so sehen oder ist das eine Schönmalerei?
Nee, ich kann das absolut, also ich kann das vielleicht daran festmachen, dass das bei mir in Deutschland relativ gut läuft und weil das halt, also die deutschen Sammlerinnen, ich will die nicht alle über einen Kamm scheren, aber die kaufen selten als Anlageobjekt. Die kaufen wirklich, weil sie sich die Arbeit ins Wohnzimmer hängen wollen und nicht, weil sie denken, die ist in 5 Jahren einfach 20% mehr wert oder 100% oder 1000% mehr wert. Und die kaufen weiterhin Kunst.
Das heißt, wenn wir jetzt aktuell auf die Landschaft blicken, ihr würdet noch gar nicht von Krise sprechen?
Doch, die Krise ist definitiv da. Man kann es ja auch nicht leugnen. Also man sieht es an den Auktionsergebnissen. Aber im selben Zuge hat Pelz gerade in Tokio eröffnet, eine große Galerie. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe natürlich, dass es nicht so viele Galerien trifft im mittleren Segment. Das ist immer so meine große Angst, weil damit geht natürlich sehr viel verloren. Also das fände ich so wahnsinnig schade. Das hoffe ich natürlich nicht. Es gibt eine Krise, aber das ist halt nicht auch nur die Kunstwelt. Ne? Das ist halt, das ist natürlich auch das Symptom der derzeitigen Weltlage.
Weltwirtschaft.
Leider. Und wir haben gerade auch nochmal diskutiert, das finde ich irgendwie total interessant, weil also Krisen stellen sich offensichtlich auch völlig unterschiedlich auf den Kontinenten weltweit dar. Also wenn man sagt, könnte man sagen, so ganz pauschal ausgedrückt, der US-Markt ist vielleicht eher von Menschen geprägt, die Kunst als Investment betrachten.
Das würde ich nicht sagen. Die gibt es definitiv. Mhm. Also ich vergleiche das immer ein bisschen bei Amerikanern, die kaufen sich ein Haus und verkaufen es und ziehen woanders hin. Das fällt denen viel einfacher als zum Beispiel uns Deutschen, also ich mich eingeschlossen, wenn man sich ein Haus kauft und dann denkt man, da werde ich jetzt auch alt und da sterbe ich drin. Und so kaufen die oft auch ihre Kunst. Und diese Bewegung, die hält natürlich den Markt auch so stärker, natürlich. Also das gibt es halt in Deutschland nicht so, diese ständige Bewegung. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und auch so eine Sammlerschaft hat ja auch wirklich eine große Tradition in Amerika. Also da haben Leute gesammelt, ohne Peggy Guggenheim, die nur gesammelt hat, gäbe es kein Guggenheim-Museum und so weiter. Also das war nicht immer nur Spekulation und ist es auch heute nicht.
Ja. Wenn wir über den Markt sprechen, würde ich wahnsinnig gerne mit dir auch über Marktwerte sprechen. Wie kommen die eigentlich zustande? Woraus setzt sich so ein Wert? Wir sprachen vorhin über Alicia Quade, die in der Zwischenzeit Werte erreicht hat, die sich Museen kaum mehr leisten können. Wie setzt sich so ein Wert sukzessive zusammen? Was spielt da alles mit rein in dieses Preisschild? Wie formiert sich sowas?
So eine ganz einfache Gleichung. Natürlich ist immer Museumsausstellungen, da werden immer gern die Preise erhöht oder irgendwelche Kunst am Bau-Projekte, die besonders sind, da werden die Preise erhöht oder Publikationen, da werden die Preise erhöht. Aber ich muss sagen, das ist auch ein ständiger Kampf mit Alicia, wenn wir jetzt gerade bei ihr sind, weil sie ihre Preise nie erhöhen möchte und wir das sehr, sehr, sehr langsam gemacht haben. Und das war aber auch möglich, weil sie nicht so einen großen Sekundärmarkt hat. Und das ist natürlich, je vorsichtiger wir können noch so vorsichtig sein als Galerie und Leinwandpreise ganz langsam erhöhen und aufpassen. Und dann kann aber ganz viel kaputt gehen, indem so Preise hochgejazzt werden im Sekundärmarkt. Und davon kommt man dann nicht mehr weg. Und das halte ich absolut für, das ist schädlich für die Künstlerinnen und Künstler. Gab es auch einen großen New York Times Artikel, dass die dann plötzlich nur noch $2,000 wert sein sollen, diese Paintings. Und das ist wirklich sehr tragisch. Bei Alicia ist es zusätzlich noch so, dass es aber wirklich was in jeder Preisklasse gibt. Also ich kann auch mit 1.000 Euro eine Arbeit von Alicia Quade kaufen. Das fand ich immer besonders schön. Und da haben wir noch mehr Künstler bei uns im Roster, wo man das kann. Das möchte man vielleicht gar nicht denken, aber ich kann auch mit 5.000 Euro zu Pace kommen und kann mir eine tolle Arbeit kaufen.
Absolut, zumal Alice ja auch gerne Editionen macht, wie wir wissen.
Genau.
Und da tatsächlich eher eine demokratische
total Ebene demokratisch.
Und auch ja relativ prolific ist oder productive, um es mal so zu sagen.
Ja, also das hören wir auch öfter so als Vorwurf formuliert. Die Welt ist ja auch groß. Also
ich glaube, auch die kann nicht
manchmal
anders.
Also
wer dieses Studio kennt und auch die Freunde der Nationalgalerie waren schon oft dort zu Gast, das ist einfach, da ist sozusagen eine Geschwindigkeit auch, die ganz ansteckend ist und die kommt vom Temperament von Alicia. Also wer Alicia kennt, der weiß, dass der Taktstock so geschwungen wird, weil er so schwingt bei ihr.
Genau, aber das gehört natürlich auch dahin, dass sie so viele Projekte hat. Ja. Ne? Also Alicia hat jedes Jahr irgendwie 3 Ausstellungen mindestens und da muss man natürlich auch immer Arbeiten liefern.
Absolut. Wir haben mal ein längeres Interview geführt und da hat sie das selber so ein bisschen als Perpetuum mobile beschrieben, dass sozusagen das eine sorgt dafür, dass das andere laufen muss und das ist eigentlich alles immer im System und im Umfluss sozusagen bleibt, auch das Kapital.
Find ich total richtig, ja.
Du hast gesagt, institutionelle Ausstellungen spielen natürlich mit in dieses Preisschild. Inwiefern können Galerien sozusagen das auch mit beeinflussen? Natürlich ist die Arbeit von Kuratoren und von Direktoren eine, die machen die schon selbst und die machen die sehr, sehr gut selbst. Aber ich glaube, wir reden über dieses sogenannte Platzieren, was Galeristen gerne als Terminus benutzen. Wie platziert man denn eine Arbeit?
Ganz ehrlich, gar nicht. Also da muss ich echt so sagen, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Man hat gute Beziehungen und diese guten Beziehungen helfen aber, sobald sich die Kuratoren und Kuratorinnen entschieden haben, dass man zusammen irgendwie eine tolle Ausstellung macht. Aber das ist auch völlig richtig so, dass die sich nicht von uns beeinflussen lassen. Und die Erfahrung habe ich wirklich, wirklich gemacht. Das meine ich ganz ernst. wir können das nicht beeinflussen.
Wenn ihr das nicht beeinflussen könnt, was ihr beeinflussen könnt, ist, in welchen Privatsammlungen Arbeiten landen. Wie ist da eure Policy? Also schaut ihr euch die Sammlerschaft, das ist wahrscheinlich auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich, sehr genau an. Wie sieht so ein Screentest aus? Wann entscheidet die Galerie, jemandem nicht zu verkaufen?
Da kommen wir wieder zurück auf den gefährlichen Sekundärmarkt manchmal, also den ich gar nicht verteufeln will, der ist total wichtig und gehört dazu, aber man will eben nicht, dass diese Preise zu schnell hochgehen in der Auktion und es dann nur noch so Spekulationsware ist. Und das Screening, ich glaube, das ist einfach so längere Beziehungen, also da einfach kennt man diese Leute, weiß man, was wollen die damit machen, was haben die noch so in der Sammlung, das reicht eigentlich schon. Aber auch selbst wenn du neu dazukommst, oft sind es auch so persönliche Gespräche, die man führt und wo man eigentlich auch merkt, was deren Interesse ist. Aber zu 100% genau wissen können wir das nicht. Es kann auch jemand in eine missliche Lage kommen und ganz ehrlich, das passiert. Es kann jedem von uns passieren und wenn ich dann 3 Arbeiten habe, die ich verkaufen kann und muss, dann mache ich das.
Aber dann wende ich mich im Idealfall erstmal an die Galerie.
Ich wollte gerade sagen, kann man ja auch über den Weg gehen.
Kann man, das sollte man ja, genau. Mhm. Und das absolut, ja.
Legt ihr das inzwischen auch auf euren Rechnungen fest? Das taucht ja immer stärker jetzt auf, dass Galeristen, ob das justiziabel ist oder nicht, aber es ist zumindest mal abschreckend, draufschreiben.
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich glaube nicht.
Weil mir das jetzt wirklich öfter begegnet ist, der Satz 3 oder 5 Jahre lang.
Ja, das soll, glaube ich, vor allem abschreckend wirken.
Ja, also ich weiß, dass es nicht justiziabel ist, aber es ist ja gut, wenn es abschreckt. Absolut.
Ja.
Zumal das, ich meine, für die eigene Sammlung vielleicht auch, die ist dann vielleicht nicht besonders konsistent, wenn man nach 3 Jahren schon wieder sagen will, das war's.
Ja, aber der Geschmack ändert sich auch. Also ich finde das ja gar nicht so, wie gesagt, ich finde das gar nicht so verwerflich irgendwie. Wir machen sehr viel Secondary auch wirklich. Und es kann auch sein, dass sich der Geschmack ändert. Und da sind wir auch total offen, echt diese Arbeiten wieder zurückzunehmen, freuen uns teilweise auch sehr.
Wenn du sagst Secondary, das betrifft wahrscheinlich vor allem auch Kaliber wie Alexander Calder oder so. Wenn man bei Pace auf den Messen am Stand vorbeigeht, dann sind da immer die schönsten Mobiles, die dort hängen. Und ihr habt natürlich auch in eurem sogenannten Roaster wahnsinnige Schwergewichte der echten Kunstgeschichte der Moderne.
Ja, genau. Also wir arbeiten natürlich auch direkt mit dem Estate zusammen. Aber ja, auch so Arbeitenden verkaufen wir Secondary, genau. Ja, Calder und Alicia passen natürlich auch perfekt zusammen, immer.
Hoffentlich hört das ein Kurator.
Das sollten wir in Berlin machen. Liebe Kuratoren in Berlin, das wäre eine Show, die wir auf jeden Fall unterstützen würden.
Calder hatten wir ja auch schon mal in der Neuen Nationalgalerie vor einiger Zeit.
Laura, als du bei Pace angefangen hast und dir diese Namen da wirklich der Kunstgeschichte auch um die Ohren geflogen sind, war das für dich auch ein Movens zu sagen, ich möchte für Pace arbeiten? Und wenn ja, verrate uns ein bisschen, was aus deinem Kunstgeschichtsstudium sozusagen an dir haften geblieben ist und welche Namen der Galerie Pace du ganz besonders liebst.
Ich muss es sagen, es ist nichts hängen geblieben von meinem Kunstgeschichtsstudium. Ich liebe Contemporary, das ist einfach mein Ding. Ich finde es fantastisch, dass wenn ich natürlich in Paris arbeite und theoretisch einen Roscoe verkaufen darf und der hängt da auf dem Stand, das ist schon sehr berührend, aber ich bin ein Contemporary Girl und das interessiert mich wirklich am meisten. Und ich muss sagen, die Entscheidung für Pace, es war eine sehr persönliche Entscheidung. Ich mag die Leute, die dort arbeiten. Ich finde den Führungsstil wahnsinnig toll. Ich finde, die machen einfach alle so einen guten Job. Und da war für mich die Künstlerliste zweitrangig.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Ich habe kein Lieblingsmuseum, glaube ich. Ich habe so Ausstellungen, die mir im Kopf geblieben sind, an die ich immer, immer wieder denke. Zum Beispiel die Nummer 1 ist ganz klar Carsten Höller im Hamburger Bahnhof.
Was ist dein Lieblingsort? Vielleicht ist er in Berlin, vielleicht auch wo ganz anders.
Mein Lieblingsort ist meine Wohnung in Kreuzberg. Weil da bin ich so selten, habe ich das Gefühl. Wenn man immer so unterwegs ist. Das Schönste ist aber, einfach nach Hause zu kommen.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ich lerne ganz viel Neues. Ich lerne auch wirklich ganz viel gerade. Vielleicht muss ich jetzt doch wieder zu meinem Kunstgeschichtestudium zurückkommen, für das ich mich damals nicht interessiert habe. Aber jetzt, wenn ich so zum Beispiel die Möglichkeit habe, mit Arnie Glimscher zu sprechen, der einfach mit Rothko im Studio war und er dann so persönliche Anekdoten erzählt, da lerne ich ganz, ganz viel. Und ich glaube, deswegen mag ich auch Contemporary so, weil ich das so abhängig mache von dem Künstler. Aber durch so Zeitzeugen wie Arnie werde ich halt da so herangeführt an Rothko, an Calder. Und das finde, da lerne ich wahnsinnig viel.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Ich habe öfter mal das Gefühl, dass ich so an Berlin scheitere. Weil das ist ja so, Berlin ist einerseits so toll und man kann ja alles machen. Aber gleichzeitig wehren sie sich auch, habe ich da so das Gefühl, die Stadt wehrt sich auch ein bisschen so gegen so die Kommerzialität in general. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich würde gerne mit Pace hier auf allen Ebenen eben eine gewisse Unterstützung leisten wollen und auch was der Stadt zubringen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich laufe da so gegen Wände. Und wo ich auch gescheitert bin, ist ehrlich gesagt, ich habe auch so ein paar Leute aus der Politik angeschrieben, aus dem Senat, weil ich dachte, das könnte irgendwie interessant sein, und die haben sich nie zurückgemeldet. Daran bin ich absolut gescheitert, und das finde ich auch sehr schade, wenn das jemanden hört. Denn ich finde einfach, wir würden gerne einfach so mehr Zusammenarbeit leisten.
Worauf bist du gerade neugierig?
Ich bin darauf neugierig, was mit der Kunstlandschaft passiert ab dem 1.1., wenn die verminderte Mehrwertsteuer endlich von 19% auf 7% wieder gesenkt wird, was das mit dem Standort Deutschland in der Kunst macht. Ich hoffe, es läuft fantastisch für uns alle, aber darauf bin ich extrem, extrem neugierig, ja.
Hier spricht die Kunsthändlerin. Vielen Dank, liebe Laura, für das Gespräch.
Danke euch.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert die Kunstpause überall, wo es Podcasts gibt, und folgt dem jungen Freund der Nationalgalerie auf Instagram.